Hallo und herzlich willkommen zu Folge 176 von Happy Bootstrapping. Ja, es kommt erstens immer anders und zweitens als man denkt. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Henrik Roth von Happy Support. Er ist kurzfristig eingesprungen, weil ja mir jemand anderes ausgefallen ist. Und ich bin sehr dankbar, dass er am Montag die Zeit hatte für eine Aufnahme und heute am Donnerstag kommt die Folge schon raus. Genau. Und Happy Support, das ist der Traum eines jeden Entwicklers, denn das ist ein selbst aktualisierender Helpdesk oder Hilfesender für SaaS-Unternehmen. Und das Tool verbindet sich automatisch mit der Codebase, beispielsweise auf GitHub, erkennt nach jedem Commit, was sich im Code geändert hat und aktualisiert dann die Doku. Dazu kommt es mit einem Bildschirmrekorder, der dann auch coole Videos und Screenshots für die Doku macht und es einem viel einfacher macht, ja, die Doku aktuell zu halten. Und im Podcast sprechen wir darüber, wie der Henrik da im März dazugekommen ist, wie die Gründung abgelaufen ist, wie Startup BW Pre-Seed funktioniert. Darüber hat er nämlich so ein kleines Funding eingesammelt, wie das funktioniert, ohne dann Anteile abzugeben. Darüber haben wir gesprochen und über ganz, ganz viel mehr. Bevor es im Podcast jetzt direkt losgeht, noch mal kurz der Hinweis auf meine Podcast-Folge, ein Gastauftritt im Für-Gründer-Podcast zum Thema Bootstrapping. Da haben wir ein bisschen über so Erfolgsfaktoren von Bootstrapping gesprochen. Ich mache gern auch Vorträge zu dem Thema. Falls du da Bock drauf hast, melde dich gern. Und ja, den Link zum Podcast findest du wie immer in den Shownotes. Ansonsten bastle ich gerade selber an einem kleinen SaaS-Projekt an einer Statuspage. Die heißt statuswerk.eu. Da kannst du dich auch gern schon mal auf die Preview eintragen, falls das für dich mal relevant sein wird. Also so eine Statuspage, um Kunden über Maintenance und Ausfälle zu informieren. Dafür ist das gedacht. Hallo Henrik und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Es freut mich vor allem, dass es so kurzfristig klappt. Wir haben ja hier gestern erst geschrieben, heute nehmen wir auf und am Donnerstag kommt die Folge raus. Also brandaktuell am 8. Juni aufgenommen, am Montag. Ja, für die, die dich nicht kennen, das gibt's ja, ich habe ja gesehen, du hast auch ein größeres LinkedIn-Profil, aber überschneidet sich ja nicht immer alles. Wenn du jetzt in eigenen Worten vorstellst, wer du bist und was du machst, was würdest du da in 2, 3 Sätzen zu dir sagen?
Ich bin Henrik Roth, aufgewachsen in Frankfurt am Main, Serial Entrepreneur, meine dritte Firma jetzt gestartet, inspiriert von meiner Mutter, die auch selbst Unternehmerin ist seit fast 40 Jahren, aktiver Sportler, Triathlon, junger Vater. Das wären so kleine Buzzwords, die ich, glaube ich, mindestens meine Beschreibung aufnehmen würde.
Da haben wir schon ganz viel. Was hat deine Mutter unternehmerisch gemacht?
Die verkauft im Endeffekt über ein Subscription-Modell pharmazeutische Arzneimitteldaten. Also musst du dir so vorstellen, wie das bei Netflix damals war. Die haben ja auch DVDs noch versendet. Und sie war wirklich vor den 2000er Jahren, hat sie sozusagen noch Disketten und dann CD-ROMs mit Arzneimitteldaten versendet. Und jetzt macht sie das die erste, die das online als Subscription-Modell vertreibt.
Sie hat dann quasi SaaS mitgegründet sozusagen als Modell, oder?
Ja,
unabsichtlich. Ja, interessant. Okay. Also ich wusste, da gibt es diese roten Bücher, die Ärzte alles rausziehen. Sowas ist das dann in digital sozusagen. Ich weiß nicht, wie die heißt.
Das ist die rote Liste, glaube ich, was du meinst. Genau, und vor allen Dingen Preisdaten. Also in Deutschland ändern sich Arzneimittelpreise alle 14 Tage. Deswegen lohnt sich auch ein Subscription-Modell, wenn man nicht nur einmal Daten hat, die man sich runterladen kann, sondern die auch aktuell bleiben.
Ja, okay, verstehe. Das wusste ich jetzt gar nicht, wie das funktioniert, ehrlicherweise. Interessant.
Aber ja,
du hast ja mit 14 dein erstes Startup gegründet, wenn ich es richtig gesehen habe, oder relativ früh. Hat dich das so inspiriert, dann auch das Unternehmertum in der Familie?
Ja, total. Also mein Vater, hat eine Konzernkarriere gemacht, war immer spät zu Hause. Und meine Mutter hat schon immer, eben seitdem ich mich erinnere, an ihrer Firma gewerkelt, war auch eben dadurch sehr viel flexibler zu Hause, auch oft das Büro war im gleichen Haus. Und sie hat mir damals dann so die Adobe Dreamweaver, Photoshop, diese ganzen Softwares mal zur Verfügung gestellt. Und damit habe ich mich einfach mal ausprobiert. Und dann, ich glaube, in der 8. Klasse ein Fernstudium zum Multimedia-Designer gemacht, um das nochmal zu vertiefen. Und so fing es dann so ein bisschen an, dass ich dann für meinem Arzt damals eine Webseite gebaut habe und dann angefangen habe, so ein bisschen Online-Marketing als Dienstleistung anzubieten. Und das war, glaube ich, so das, was du meinst mit 14. Jetzt rückblickend, ne, war das jetzt nichts Seriöses, aber es war halt so die ersten selbstständigen Erfahrungen sozusagen. Und ich hatte jetzt nie so den Schülerjob an der Rewe-Kasse oder Zeitungsaustragen, sondern habe quasi direkt irgendwie digitale Services damals verkauft. Ja.
Da bist du dann schon früh reingerutscht. So. Und bevor wir jetzt zur Gründungsgeschichte und was du alles gemacht hast, dann interessiert die Leute, was du heute machst. Dein Produkt heißt Happy Support. Wenn du das in einem Satz erklären wollen würdest, was geht es überhaupt? Erklär's mal, wie es deiner Mutter erklärt hast.
Ja, das oder meiner Oma, ne? Weil meine Mutter ist tatsächlich relativ fit. Im Endeffekt lösen wir das Problem von nicht mehr aktueller Software-Dokumentation. Also heute, wo mit KI digitale Produkte sich schneller weiterentwickeln können als je zuvor, haben wir festgestellt, dass die Hilfecenter und die, sag ich mal, externen Wissensdatenbanken rund um deine Software mit Screenshots, mit Informationen eigentlich immer outdated sind. Und das führt halt dazu, dass entweder mehr Supportanfragen reinkommen, weil die Endnutzer verwirrt sind und sich nicht selbst helfen können. Oder das führt jetzt auch dazu, dass KI-Chatbots wie Finn oder andere Service-Chatbots, die auf solchen Wissensdatenbanken trainiert werden, schlechte Antworten geben. Und das Problem lösen wir. Wir haben ein, sag ich mal, selbst aktuell haltendes Hilfecenter gebaut, was sich mit deiner Codebase connectet und damit erkennt, was musst du in deinem Hilfecenter updaten. Und ja, sparst damit extrem viel Zeit und kannst eben sehr schnell eine sehr hochwertige Software-Dokumentation erstellen.
Das heißt, ich binde die Software an mein Code-Repository an, dann lauscht es auf Änderungen und initial gebe ich aber schon meine vorhandene Dokumentation rein oder wird die auch erstellt?
Ja, genau, je nachdem, wo du startest. Wenn du schon eine hast, kannst du die einfach importieren und migrieren und dann mit wie du es beschrieben hast, mit deiner Git-Repo connecten und dann lauscht sie sozusagen. Wir geben dir dann auch Vorschläge, was du anpassen musst. Und wenn du noch keine Doku hast, haben wir auch verschiedene Hilfsmittel, wie du quasi mit KI oder mit unserem Recorder, das ist eine Chrome-Extension oder Windows-App, dich einfach durch deine App klickst und du damit solche, sag ich mal, Step-by-Step-Artikel mit Screenshot, inklusive Übersetzung und so weiter bekommst. Also damit schaffst du es auch sehr schnell von 0 auf, ich sag mal, 80 zu kommen, auch wenn du noch keine Doku hast.
Indem ich einfach einmal meine App durchgehe sozusagen.
Ja, also ganz so einfach ist es nicht. Es ist eher so, pro Artikel nehme ich einmal was auf. Zum Beispiel, wie kann ich mein Passwort resetten? Das würdest du einmal kurz zeigen mit Voice-Narrativ dazu und dann kriegst du quasi einen fertigen How-To-Artikel mit Screenshots, mit Markierungen, mit einer GIF-Animation.
Okay. Und wie groß ist es heute? Wann habt ihr mit angefangen, damit wir ein bisschen einschätzen können?
Wir sind zu zweit. Niklas ist mein Co-Founder aus Stuttgart. Er hat damit schon neben seinem Job letztes Jahr begonnen. Ich glaube, so im Sommer letzten Jahres, weil er selbst den Painpoint hatte. Ne? Also selbst als Entwickler in einer Software-Firma gearbeitet. Und da lief dann einmal so, hier, wir müssen einmal unsere Doku updaten. Und dann hat sich die komplette Firma eine Woche lang hingesetzt und die Artikel überarbeitet. Und
Tag später ist veraltet.
Genau, dann ging es wieder los, dass die Doku nicht mehr aktuell war. Und da ist so ein bisschen die Idee raus entstanden. Das heißt, er hat da nebenberuflich schon ein bisschen was entwickelt. Und ich bin jetzt seit März dabei. Und wir haben sozusagen jetzt auch, das war so der offizielle Startschuss, würde ich sagen, wo wir auch nochmal unsere Vision jetzt ein bisschen geschärft haben. Aber das, ja, profitieren schon davon, dass Niklas schon, sag ich mal, 6 Monate daran gearbeitet hat. Wir sind ganz am Anfang, wir haben erste zahlende Kunden. Aber würde sagen, jetzt noch lange kein Product-Market-Fit, probieren noch viel aus. Wichtigste sind die ersten Pilotnutzer, mit denen wir jetzt sprechen und einfach Feedback bekommen. Und das Problem tatsächlich, die Doku up-to-date zu halten, ist nicht ganz so trivial. Deswegen ist es wirklich, auch wenn viele Leute denken, ja, da kann ich einfach einen Agenten über meine Codebase jagen und das macht er dann schon, ganz so trivial ist es nicht. Deswegen ist es viel Tweaken noch. Aber das erste, wir hatten jetzt einen großen Release letzte Woche und Eat Your Own Dog Food, ne? Müssen natürlich auch für uns selbst ein Hilfecenter jetzt bauen und das hat richtig Spaß gemacht, kann ich sagen. Letzte Woche, also innerhalb von 2 Tagen, stand jetzt unser Hilfecenter. Ja, jetzt, Niklas ist leider sehr schnell in der Entwicklung. Deswegen muss ich jetzt gefühlt jeden Tag unsere Doku updaten. Aber das glaube ich, das Beste. Wenn du dein Produkt selbst sehr gut nutzt und sehr wertschätzt, dann hast du, glaube ich, auch ein gutes Produkt.
Updaten, dachte ich, jetzt geht automatisch. Machst du dann einfach neue Videos oder gehst eine neue Klickstrecke durch, weil es neue Features gibt? Oder wie funktioniert das?
Genau, also Updaten funktioniert so, dass Happy Support lauscht jede neuen Commit in deiner Codebase und macht dann Vorschläge, was er anpassen würde. Und das muss ich dann nochmal quasi reviewen. Okay. Das ist so der eine Schritt. Der andere Schritt ist, auf Screenshot-Ebene kann ich einzelne Screens abtauschen sozusagen. Wenn es jetzt sehr, sehr, sehr große UI-Releases gab, dann müsste ich das nochmal neu aufnehmen mit dem Recorder. Aber nur, wenn wirklich das komplette Design sich irgendwie verändert hat. Aber im Endeffekt meinte ich das so, dass man, wir sind schon ein großer Fan von Human in the Loop. Das heißt, die KI macht Vorschläge, aber du als Mensch, als Produktexperte, solltest da auf jeden Fall nochmal draufschauen. Ja.
Okay. Also das heißt, ihr habt erste zahlende Kunden oder Pilotkunden. Sprechen wir ja nachher auch noch drüber. Ihr habt ein bisschen Business Angels drin, ein Safdesk-Gründer und was noch, Flip, glaube ich.
Genau.
Die nutzen das wahrscheinlich schon, sonst gibt es auch Quotes, glaube ich, auf der Website. Das heißt, da hast du auch direktes Feedback. Dann gibt es außerhalb schon Nutzer.
Genau, ja, also der Fabian, der Mitgründer von Safdesk, der ist ja nicht mehr operativ dabei. Die haben ja verkauft letztes Jahr.
Stimmt, ja.
Das heißt, er hat quasi nur aus seinen Erfahrungen, die hatten, glaube ich, 2-3 FTEs damals bei Safdesk nur für das Thema Doku-Update, weil die auch eine riesige, die sind ja voll im Self-Service-Bereich, kleine Tickets, und da ist eben Automatisierung und Support extrem wichtig. Benedikt von Flip, genau, die pilotieren jetzt. Die zahlenden Kunden sind wirklich ganz unabhängig, Kunden davon sind eine Handvoll, und jetzt eben mit 5 weitere, die jetzt gerade pilotieren sozusagen. Ja. Also
okay. Alles
noch ganz klein und ganz am Anfang.
Du hast ja selber, vorher warst du bei einer Firma in der Geschäftsführung namens Neuroflash, bist da dann offensichtlich raus und machst jetzt All-In auf Happy Support. Was hat dich gereizt, da jetzt mit dem Niklas zusammen dann durchzustarten?
Ja, also zu Neuroflash hatte ich vor, ich glaube jetzt mittlerweile 6 Jahren, 5,5 Jahren mitgegründet damals. Das war vor ChatGPT. Wir hatten quasi GPT-2 damals in der API im Zugriff, und dann als GPT-3 als API rauskam, waren wir einer der ersten, die, sage ich mal, ja, Textgenerierung mittels KI auf deutsche Sprache optimiert hatten. Und damit sind wir richtig skaliert. Dann kam ChatGPT, so circa ein Jahr später. Und das hat uns, wussten schon immer, dass generierende Texte irgendwann Commodity wird und nichts mehr wert sein wird. Aber dass das so schnell passiert, hätten wir nicht gedacht. Und wir hatten einen sehr breiten Marktansatz. Also wir haben wirklich Self-Service, SEO super viel gemacht. Wir hatten zu Hochzeiten über 500.000 Website-Besucher im Monat und haben wirklich so ein PLG-Freemium-Funnel da aufgebaut, 3.000 Signups am Tag gehabt und haben wirklich einfach die Masse da durchgeschleust sozusagen. Und dann kam ChatGPT, und dann haben wir gemerkt, okay, für die nicht professionellen Anwender, also die quasi Marketing wirklich machen, Markenstrategie oder in Marketingfirmen arbeiten, die hatten dann einfach nicht mehr die Zahlungsbereitschaft für Neuroflash, weil ChatGPT damals fing ja dann auch schon relativ schnell an, kostenlos einfach zu sein. Und das brach dann so ein bisschen ein, und dann hatten wir quasi seit ChatGPT echt einen Pain, uns sehr zu vertikalisieren und zu spezialisieren. Und so rückblickend super spannend, super dankbar, dass ich da so ganz am Anfang auch von Generative AI mit dabei war. Aber ich habe dann so nach 5 Jahren gemerkt, dass ich besonders in diesen Anfangszeiten stark bin und mich das auch am meisten reizt. Ich würde sagen, ich bin kein schlechter Geschäftsführer in dem Sinn, dass ich Menschen nicht führen kann, aber wir waren am Ende so 30 Leute.
Mhm.
Aber ich habe festgestellt über mich selbst, ich bin mehr so der Hands-on-Guy, der so von 0 bis 2 Millionen ARR seinen Sweet Spot hat, der da also da einfach viel mehr Energie von bekomme. Das war so ein Punkt, und das war halt da jetzt in dem Setup sehr schwer. Zweitens, ich wollte, glaube ich, wirklich nochmal verstehen, wie es ist, ein neues Startup AI First aufzubauen.
Mhm.
Bei Neuroflash haben wir dann natürlich schon auch sehr viel gemacht. Auch mein Mitgründer war, also der hatte Claude Code im Terminal schon im November, glaube ich, also weit bevor ich selbst geschnallt habe. aber trotzdem so eine Firma dann komplett mitzunehmen, zu transformieren, das ist schon auch nochmal was anderes, als wenn man es selbst alleine als Individual Contributor versteht und da nochmal von null wirklich alles aufbaut, auch in der Infrastruktur vom Produkt. Ne? Wir hatten sehr viel Legacy-Code genau, das war so der zweite Faktor. Und der dritte Faktor war, dass ich mehr in Richtung wirklich auch mit Nähe mit meinem Mitgründer sein wollte. Ich meine, Stuttgart ist jetzt nicht Frankfurt, aber ist zumindest näher als Hamburg. Und ich so gemerkt habe, dass so diese Anfangszeit mit einem neuen Mitgründer da einfach nochmal, ja, hat mich einfach sehr gereizt. Und ich hatte dann Niklas per Zufall tatsächlich kennengelernt über den Fabian von Safdesk und habe genau relativ schnell gesehen, wie er arbeitet, wie schnell er arbeitet, dass er auch da sehr AI-first arbeitet. Und das hat mich einfach sehr angesprochen, da auch aufgrund von seiner Person das Ganze einfach nochmal zu probieren. Ja.
Hat er lange dich überzeugen müssen, dann mit einzusteigen? Ich glaube, er hat es ja selber auch nebenberuflich angefangen und dann jetzt sei er beide All-In zu dem Thema. Also war das viel, hat er dich viel überzeugen müssen?
Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, es war einfach eine Schnupperphase, die wir hatten. Und wir hatten, wie du es eben angesprochen hast, mit Fabian und Bene eben so eine kleine Pre-Seed Runde, die über das BW Pre-Seed-Programm aus Baden-Württemberg von der L-Bank quasi mit einem Kredit noch unterstützt wird. Und in dem Rahmen hatten wir eine Pitch-Veranstaltung. Da habe ich gesagt, lass uns das zusammen machen und uns damit auch besser kennenlernen. Und ich hatte das Problem selbst bei NoFlash. Ne? Wir hatten ein Hilfecenter auf HubSpot, das ist sowieso grausam. Die Wissensdatenbank da. Und ich habe genau dieses Problem auch nachvollziehen können. Und deswegen ging es eigentlich relativ schnell, die Entscheidung. Und ich wollte halt das Kapitel Neuroflash auf jeden Fall noch wirklich sehr gut abschließen. Hatte auch schon eine kleine Weltreise geplant, 2 Monate. Und deswegen fing ich dann erst im März an bei Happy Support. Ja.
Okay, auch verstehe. Was war jetzt, seitdem du dabei bist, so das größte Erfolgserlebnis, was du sagen kannst, jetzt du hast gesagt, jetzt habt ein größeres Update letzte Woche eingespielt, war es das Funding, was du angesprochen hast, das habe ich später auch noch auf der Liste hier drauf, also was war so das größte Erfolgserlebnis?
Ja, das waren sicherlich zwei Highlights, aber ich muss sagen, so was mich immer besonders reizt oder glücklich stimmt, sind, sag ich mal, Erfolgsmomente, die so ein bisschen in die Richtung Product Market Fit oder die wirklich Feedback von ersten Kunden zeigen, wo man wirklich spürt, boah, dieses Problem, was wir da lösen, das ist ein nachhaltiges Problem, auf das wir auch ein Geschäftsmodell basieren können, wo wir wirklich Dinge verändern und verbessern können. Und da gab es so 1-2 Momente, wo wir eben wirklich an Kunden gesehen haben, die haben im Endeffekt unsere Vision gesagt, hey, das machen wir jetzt und eigentlich entscheiden wir uns gerade für eine andere Lösung, aber wir vertrauen euch, dass ihr das genau so macht. Das war eins. Und jetzt ein ganz kurzfristiges oder spontanes am Wochenende tatsächlich unser erster Inbound-Demo-Call über AI, also über LLM-Sichtbarkeit. Also der hat uns über Claude gefunden. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, eigentlich ist so Inbound und Organic Content so meine Stärke. Und da habe ich die letzten Wochen viel investiert, um zu verstehen, wie kannst du als ganz neue Firma ohne groß Authority in einer Kategorie, wo Zendesk, Intercom, HubSpot, sag ich mal, die Suchergebnisse
beherrschen,
wie kannst du da trotzdem an Sichtbarkeit gewinnen? Und da glaube ich halt gerade in dem Thema LLM-Sichtbarkeit ist es noch ein wilder Westen und da gibt es eben so ein paar low-hanging fruits, die man da machen kann und das fand ich dann richtig cool. Also hatten wir schon mehrere Inbound-Demo-Calls, aber das war dann auch über LinkedIn und so und das war jetzt der erste über wirklich Claude als Quelle, deswegen da bin ich schon gespannt, rauszufinden, was das für ein Prompt war, was er eingegeben hat.
Okay, das hätte mich jetzt auch interessiert, was du, also jetzt gibt es ja diese LLMs, TXC und Dinge, die man machen kann, ich glaube, der, wie hieß der, von Chef Koch. Da habe ich mal einen Podcast über Geo gehört, da ging es um diese Grounding Pages. Also ja. Über was kannst du, oder über was seid ihr reingekommen oder weißt du es gar nicht genau?
Also wir haben viele verschiedene Sachen gemacht. Wir haben auch so ein LLM-Sichtbarkeitsanalyse-Tool im Einsatz, aber es ist ja immer noch sehr, sehr schwer wirklich zu verstehen, woran es gelegen hat. Das Thema Grounding Page haben wir auch umgesetzt. Genau, das ist für uns ja noch relativ leicht, weil zu uns gibt es noch nicht so viel im World Wide Web. Deswegen können wir noch relativ gut bestimmen, wer wir sind sozusagen und was wir nicht sind. Nee, was glaube ich, also was meine größte Erkenntnis war, dass es, glaube ich, wirklich so ein neues Umdenken von Backlinks / Affiliate-Links gibt. Es ist ja so am Ende, der schnellste Weg in die LLM-Sichtbarkeit ist, du suchst dir, sag ich mal, Low- oder High-Intent, Low-Funnel-Prompts raus, sowas wie, was ist die beste Help-Center-Lösung für SaaS oder was ist ein Preis oder KI-Wissensdatenbank bestes Tool 2026 oder so. Ne, das sind so Produkt-Prompt-Keywords, wo ich gerne für sichtbar sein wollen würde. Und dann gebe ich die in so ein Sichtbarkeitstool ein und dann kann man da ja einstellen, wie oft wird dieser Prompt gefeuert, damit er mir dann rausgibt, in 20% der Abfragen wurde diese Quelle hier als Citation genannt, als Referenz. Mhm. Weil diese Quelle, daraus zieht er sich ja dann die Antworten. Mhm. Und wenn du das dann eine Woche, zwei Wochen mal laufen hast, dann hast du 20, 30 Anfragen, wo du dann wirklich statistisch sehen kannst, okay, in 20% der Fälle war eine Reddit-Subreddit die Quelle. In 20% der Fälle war XY eine Quelle. Und da geht man dann durch und schaut sich an, was sind die Quellen, wo ich einen Einfluss drauf haben könnte. Ne, also sowas wie unsere Konkurrenzseiten, da habe ich nie einen Einfluss drauf, die würden uns dort nicht erwähnen. Also Intercom, warum sollten die uns in ihren Blog mit aufnehmen? Obwohl wir jetzt per se kein großer Konkurrenz Intercom sind, die bieten halt die Wissensdatenbankfunktion an, aber deren Fokus ist ein ganz anderes Produkt. Und dann versuche ich halt in diese Seiten reinzukommen und dort zu erscheinen. So, und dann habe ich ein paar Seiten angeschrieben, wo ich dachte, dass ich reinkomme. Ja, und dann siehe da, ja, du musst uns 1.000 Euro im Jahr zahlen, damit du hier Page Rank Number One erwähnt wirst. So, und dann dachte ich so, boah, das ist echt krass, ne? Aber an sich hat er mir halt erklärt, er hat früher sehr viele Affiliate gemacht. Affiliate-Publisher haben halt nichts mehr davon, Marken zu erwähnen, weil der Link funktioniert ja noch ohne Cookie. Ne? Also wenn du dann über ChatGPT auf die Marke klickst, ist ja kein Cookie mehr drin vom Affiliate-Publisher. Das heißt, Affiliate-Publisher haben nur noch den haben den Zweck, sozusagen dich als Marke dort als Rang 1, 2, 3 zu erwähnen und dafür muss man halt zahlen. Das heißt, und dafür haben wir das Geld noch nicht in die Hand genommen. Aber das wäre zum Beispiel, sobald wir jetzt sagen, wir wollen Marketingbudget in die Hand nehmen, wäre das mein Schritt 1 und 2, ganz banal da die Ränge zu kaufen. Und der zweite Hack vielleicht, es gibt noch einige, aber der zweite war jetzt, und das ist, glaube ich, weshalb wir da jetzt erwähnt worden sind, wie so eine Quelle reingenommen wird in eine Antwort, sind andere Ranking-Faktoren, wie jetzt bei Google in Suchergebnissen. Das sind teilweise auch die gleichen, aber teilweise eben auch nicht. Und wir haben eben unsere Blogartikel, die wir selbst geschrieben haben, wirklich sehr, 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 sehr darauf spezialisiert, für LLMs gelesen zu werden. Das heißt, wir haben Schema-Markers mit reingenommen, FAQ als Schema-Marker. Wir haben Subreddits und Reddit-Threads zu dem Thema vorher gescrapt und dieses Wissen damit einfließen lassen und ganz viele andere Faktoren. Sehr strukturierte Seite, Tabellen, Vergleiche, ne, das mögen die LLMs. Und so kann es halt sein, dass du als ganz neue Webseite ohne groß Authority, aber mit einem sehr guten LLM-optimierten Text trotzdem mit in die Quelle gezogen wirst. Und wenn du dann in diesem Text stattfindest, wirst du plötzlich auch als Lösung empfohlen.
Verstehe. Okay. Ja, ist ja interessant auf jeden Fall, das mal zu hören, dann, wenn es dann auch funktioniert. Hat der Kunde dann im Gespräch gesagt, er hat es in Claude gefunden oder wie
viel? Ja, wir fragen bei Calendly, das ist okay. Fragen wir ab, woher kennst du uns? Und hat er Claude reingeschrieben.
Okay. Ja, das ist interessant. Okay, er ist ein bisschen Wilder Westen noch. Ne? Ich verlinke mal einen Artikel, da war der Thomas Hefke, den kenne ich, der macht so ein bisschen Marketing. Der hat am OMR-Abend, hat er, glaube ich, am zweiten Konferenztag, hat er einen Artikel gemacht zum Thema, wer war der beste Speaker? Und da hat er sich selber reingetragen, obwohl er nicht Speaker war. Und die zumindest Google hat es in den Kurzübersichten dann erstmal so wiedergegeben. Ne? Und wenige Tage später hat es sich dann geändert in laut seinem eigenen Blog-Eintrag sozusagen. Ne? Aber es hält, also ich weiß nicht, ob es jetzt heute noch drin ist, aber vor 2 Wochen hatte ich mal geschaut, da war es noch drin. Und er hat dann auch über LinkedIn, auf LinkedIn darüber berichtet. Ich verlinke das mal. Das fand ich ganz interessant, dass sowas geht. Auf der anderen Seite dann auch ein Stück weit, ja, hat es ein Geschmäckle, wie man bei uns im Ländle sagt. Da kann man ja auch dann ein bisschen Schabernack mitmachen. Ja, ja, okay. Was ist eigentlich das größte Problem eurer Kunden? Einmal das initiale Erstellen von der Dokumentation oder schon das Updaten, was du jetzt auch selber angesprochen hast, dass du nicht hinterherkommst im Zeitalter von KI. Sind die Entwickler ja hoffentlich produktiver wie vorher und produzieren auch mehr. Da kommst du erst recht nicht mit der Dokumentation hinterher, macht ja auch keinem Spaß. Also ist das der größte Schmerz und auch der größte USP?
Ja, würde ich schon sagen. Also wenn du ein Hilfecenter schon hast, dann ist es auf jeden Fall das aktuelle Halten und da vor allen Dingen auch das Screenshot-UI-Thema. Mhm. Also mit manchen, die wir reden, die schreiben sich dann halt kurz mit ChatGPT 9 Artikel textlich, aber ich sag mal so, die wirklich eine gute Doku auch auf visueller Ebene aktuell zu halten, das ist auf jeden Fall Schmerzpunkt Nummer 1. Wenn du noch gar keine Doku hast, dann ganz klar, wie schaffe ich möglichst schnell überhaupt eine Doku aufzubauen? Aber die meisten Kunden, mit denen wir sprechen, oder meisten Leads, mit denen wir sprechen, sind eigentlich SaaS-Firmen, die schon ein Hilfecenter haben.
Okay.
Ja, und so ein bisschen Annahme von uns ist so ein bisschen, es gibt ja ganz viele verschiedene Wege, wie ein Nutzer in einer Software educated wird oder Produktwissen angeeignet bekommt. Also es gibt Video, es gibt Wissensdatenbanken, es gibt den Service-Chat, es gibt so Demo-Flows, ne, wo man sich durchklicken kann. Dann gibt es die In-App-Tours, Produkttouren und so weiter. Also es gibt ganz verschiedene Wege und auch unterschiedliche Präferenzen auf der Nutzerseite. Wir wollen aber eigentlich das so ein bisschen vereinheitlichen und haben die Vision, dass wenn du eben einmal zum Beispiel aufgenommen hast, wie kann ich mein Passwort resetten, und unser Recorder, und jetzt komme ich zum USP, der nimmt nicht nur statische Screenshots auf, sondern wirklich DOM-Elemente, CSS-IDs und wirklich versteht, wie das Frontend aufgebaut ist. Und dann kannst du das einmal für deine Doku verwenden, damit du daraus eine animierte Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommst. Aber du kannst es dann auch als In-App-Tour in deine Software integrieren. Also sowas wie Pendo, User Pilot, ne, das sind so Lösungen, die sehr stark so User-Tracking und so Onboarding-Features haben. Und das kannst du dann damit eigentlich, oder das ist unsere Vision, gibt es eine erste Beta, kannst du dann quasi diese In-App-Tours starten und dann als Endnutzer sagen, ich möchte mir jetzt hier nicht diesen Artikel durchlesen und einen Screenshot anschauen und dann versuchen, in der UI es nachzuvollziehen, sondern ich will es eigentlich do-it-for-me-mäßig, zeig mir, wie es in der App geht oder mach es sogar für mich. Und das ist so ein bisschen, wo wir eigentlich hinwollen, dass dem Nutzer im Moment, im Kontext geholfen wird und der gar nicht mehr lange Texte lesen muss, sondern in der UI sozusagen geguided wird. Und da merken wir, dass das auch auf sehr viel Interesse stößt, weil da hast du auch genau den Schmerzpunkt bei diesen In-App-Tours. Die musst du immer wieder updaten, wenn sich was verändert in deiner UI. Und da sind dann meistens Entwickler involviert, weil das meistens embedded ist im Code. Und deswegen wollen wir da eigentlich sozusagen ja auch viel Zeit sparen dann an der Stelle.
Ja, oder selbst wenn ich, was weiß ich, macht ein Rebranding, man nimmt neue Farben, hat ein neues Logo, dann musst du alles neu erstellen. Ist es dann auch, muss ich dann weiterhin trotzdem machen, zumindest mal mein Walkthrough-Video, wie du es beschrieben hast, mit dem Screen Recorder. Und der Rest passiert dann aber automatisch, also was weiß ich, er zoomt dann rein auf diese, was weiß ich, einen Button, wo geklickt wird oder sowas, das passiert. Wird automatisch. Ja,
bei einfach nur Farbenveränderungen müsstest du nur auf einen Button klicken und dann würde sich das Screenshot in diesem Step Recorder updaten. Das ist eigentlich, da müsstest du noch nicht mal neu aufnehmen. Ist nur, wenn du wirklich die App sich vom Frontend, von der Logik oder in der Struktur komplett verändern würde, dann müsste man es nochmal neu aufnehmen. Ja.
Hat so ein Recorder, haben das eure Wettbewerber auch oder ist das auch ein wichtiges Einstiegstool? Ja, um die Leute zu überzeugen von euch.
Genau, also das ist die Kombination, dass wir ein Hilfecenter-Hosting und den Recorder haben, der dir halt auf visueller Ebene hilft, stell Screenshots und Guides erstellen, das hat keiner. Also wenn du auch ein gutes Intercom-Hilfecenter dir anschaust von einer sehr guten SaaS-Brand, die sehr viel investieren in die Hilfecenter, dann siehst du da trotzdem Screenshots mit so Pfeilen, die da reingemacht worden sind, und brauchen die Leute wahrscheinlich 5 bis 10 Minuten pro Screenshot, das nachzubearbeiten. So. Mhm. Das kannst du halt mit unserem Recorder, kriegst du das inklusive den Text und inklusive der Maintainability danach innerhalb von 2 Minuten hin. So.
Okay.
Also die Kombi, Recorder, Hilfecenter, GitHub Connection, genau, das soll unser USP.
Preislich ist es ja so, habe ich gesehen, es gibt einen Free-Account, mit dem kann ich es mal ausprobieren. Da, dann hast du einen Starter-Account, 129, Professional, 399, Scale, 899, wenn ich es richtig gesehen habe. Was ist so, also das ist ja jetzt nicht günstig erstmal, ist jetzt kein, fängt bei 29 Euro im Monat an, ne? Aber das klingt ja auch nach Aufwand und nach einem ordentlichen Token-Usage, gerade so Videoerstellung oder Transcript, wenn ich Dinge einspreche. Wie schwierig ist das im Pitch? Also verkaufst du das gegen die Kosten von FTEs, die man bräuchte, um die Dokumentation zu pflegen, und dann ist es ein Schnäppchen? Oder wird das mit anderen SaaS-Tool-Preisen verglichen?
Nee, genau. Also genau, was du gerade gesagt hast. Also A, Kostenpunkt ist tatsächlich vor allen Dingen dieser Agent, der durch deine Code-Basis geht. Das ist extrem auch aufwendig, da wirklich gute Ableitung von für die Doku zu machen. Aber genau, am Ende kommen wir auch daher, dass du damit im Endeffekt, wenn du eine starke Self-Service-Experience hast, viele Nutzer durch deine Self-Service-Erfahrung leitest und gleichzeitig viel in der App anpasst, dann entsteht irgendwann ein wirklich großer ROI mit unserer Lösung, weil du halt dann 1, 2 FTEs, je nachdem, wie groß dein Hilfecenter ist, einsparst. Und gleichzeitig eben auch, ich meine, das müssen wir noch alles beweisen, das sind jetzt alles nur die Visionen, da bin ich ganz offen und ehrlich, aber wir kriegen jetzt immer öfters auch Anfragen von Intercom-Leuten, also SaaS-Firmen auf Intercom, ja, die es in AI eingesetzt haben und sagen, das wird jetzt hier ganz schön teuer. Sobald Finn einmal hier eine Konversation irgendwie mit hinzukommt, zahle ich irgendwie fast 1 Euro. Also entweder suche ich eine Alternative oder ich möchte, dass Finn wirklich richtig, richtig gute Antworten gibt. Und Finn ist halt vor allen Dingen auch auf deiner Wissensdatenbank trainiert. Und wenn die halt nicht mehr aktuell ist falsche Informationen beinhaltet, dann hast du halt an der Stelle auch eine große Ineffizienz. Und gleichzeitig halt auch wieder Support-Tickets, die reinkommen. Ne? Und deswegen, also an den verschiedenen Ecken wollen wir da einfach eine effektivere Lösung bieten. Ne?
Mhm. Verstehe, okay. Und ich habe auch noch gesehen, es gibt so eine Done-for-You-Migration. Da kümmert ihr euch um alles. Wie sieht es da aus? Also da werfe ich dir meine aktuelle Dokumentation rüber oder sogar meinen Code und dann erstellt ihr mir die initiale Dokumentation?
Genau. Du kannst dir vorstellen, bei Interessierten, die schon eine Wissensdatenbank haben, da jetzt zu wechseln und zu sagen, boah, jetzt muss ich alles manuell und so, ne, da kannst du direkt den Hörer auflegen.
Ja.
Deswegen machen wir es gerade wirklich done for you, ist noch manuell, ne, do things which don't scale. Vision ist dann natürlich, dass das alles im Self-Service-Onboarding passiert, du deine URL eingibst, mit Senders funktioniert es heute schon, also da haben wir schon eine native Import-Funktion, gibst einfach die URL von deinem Hilfecenter auf Senders an und wir laden alle Ordner und alle Artikel rein und dann verknüpfst du GitHub oder wo auch immer deine Repo liegt und dann könntest du theoretisch in dem Moment schon überprüfen, auf Basis der letzten 100 Commits, habe ich schon irgendwo Informationen in meiner Doku, die nicht mehr aktuell sind. Also das ist eigentlich sehr schnell auch testbar, ob mal zu erkennen, okay, wie viel entdecken wir in der Doku, die das nicht mehr aktuell ist. Ne?
Da gehst du sozusagen in Vorleistung und dann kannst du auch direkt sehen, ob du überzeugen kannst sozusagen. Okay.
Ja.
Und wenn der User dann oder der Kunde dann zusagt, dann muss er dann für die One-Time-Migration was bezahlen oder er steigt dann ganz normal in sein Subscription-Modell ein und dann geht es für euch im Laufe der Jahre hoffentlich unter? Ist das so der Plan?
Ja, genau. Also gerade jetzt am Anfang gehen wir echt eine extra Meile für jeden, weil wir auch wissen, dass noch nicht alles rund läuft und da auch noch sehr auf das Feedback angewiesen sind. Und ich sage immer, jetzt müssen wir erstmal wirklich so 10, 20 zahlende Kunden haben, die wirklich die Lösung sehr, sehr schätzen und dann ist es sehr viel leichter, auch noch stärkeren Product Market Fit zu erzielen. Und deswegen machen wir da jedes Invest sozusagen, die Kunden zu akquirieren und haben da, sage ich mal, so spezielle Angebote noch für die Pilotkunden.
Ja, super interessant. Also ich kann auf jeden Fall das Problem komplett nachvollziehen. Ihr habt ja auch so echte Demos von über, was sind es, 30 SaaS-Produkten gemacht, um das mal zu zeigen, was da so dabei ist. Ich bin gerade mal drauf, also ja, nicht nur Zendesk dabei, sondern auch LexOffice, aber auch Tools wie Linear, N8N, Papershift, was kenne ich noch, Tally hier für Umfragen und solche Sachen. Was ist die Strategie da dahinter? Also, dass du hast quasi gezeigt, wie es funktioniert einfach und hast es anhand populärer Software dann eine Demo-Case gemacht?
Ja, tatsächlich, was du da jetzt gerade siehst, genau, ist A, mal zu zeigen, wie divers unser Recorder einsetzbar ist, also es auf verschiedenen Frontends, Interfaces auch wirklich funktioniert, für verschiedene Produktkategorien, aber auch, um im Endeffekt die Firmen anzusprechen. Also wir machen eben auch sehr viel Outbound.
Verstehe.
Genau, also da gehen wir auch eine extra Meile bei denen, wo wir wirklich glauben, ich schaue mir dann deren Hilfecenter an, schaue mir auch an, was ist der Changelog, haben die viele Veränderungen, und dann sehe ich da auch alte Screenshots oder denke mir, boah, das könnte man auch schöner machen, und sehe auch, wie viele Leute in der Doku mitarbeiten und also schaue mir das wirklich sehr im Detail an und qualifiziere den Account sozusagen vorher. Und dann nehme ich wirklich in der App ein Recording auf, um das denen halt zu zeigen, um auch Value dann im Outbound zu bringen und nicht nur so ein, hey, ich war auf deiner Website und habe gesehen XYZ, sondern, aber es muss ich sagen, das hat tatsächlich noch nicht so gut funktioniert. Also wir haben die zwei Kunden oder einer der zwei Kunden, die wir jetzt haben, haben wir darüber gewonnen tatsächlich. Aber jetzt die du da gesehen hast, von denen hat sich, glaube ich, müsste ich nachschauen, aber noch nicht viele zurückgemeldet.
Okay. Ja, wie hast du sonst, also dein Background ist ja CMO, Go-to-Market-Mensch, wie, was ist die Challenge im Marketing von dem Produkt? Also das ist ja jetzt auch, es ist ein unbeliebtes Thema, Dokumentation pflegen. Die meisten haben es vielleicht sogar nicht auf dem Schirm als Problem. Also vielleicht, weiß nicht, manche haben wahrscheinlich Technical Writer, können sie sich leisten, hast du ja gerade auch angesprochen oder vorhin. Die meisten haben es nicht oder gehen davon aus, dass der Entwickler oder der Support-Mitarbeiter halt mitmacht. Aber so richtig ankommen tut es wahrscheinlich nicht in dem Entscheider. Wie gut ist die Dokumentation, kann man auch schwer messen wahrscheinlich. Also ist das die Schwierigkeit im Marketing oder was siehst du da?
Ja, habe ich noch kein endgültiges Bild, aber was du beschreibst, ist auf jeden Fall ist so. Ich glaube, wir sind auch jetzt erst an einem Punkt, wo die KI-Modelle wirklich so gut sind, um aus der Code-Repo wirklich sinnvolle Vorschläge zu bieten, sage ich mal. Also das Problem wirklich zu lösen, ist, glaube ich, jetzt noch nicht so lange her möglich, sage ich mal, will ich damit sagen. Gleichzeitig diese Problem-Awareness, das ist meistens nicht die das Top-3-Problem, außer wenn du halt so Trigger hast wie, ich habe jetzt Finn und merke, wie blöd meine Business-Datenbank ist, oder ich möchte meine Kundenservice-Tickets vordraften lassen von der AI und merke, oh, die brauchen ja ganz schön viel Produktwissen, damit meine Drafts im Kundenservice überhaupt gut sind, sozusagen. Also es kommt viel jetzt, und das ist so ein bisschen unser Bett. Wissen und strukturiertes Wissen wird ja nur noch wichtiger in KI-Zeiten. Ne, ob es jetzt für die interne, sage ich mal, Effizienzsteigerung ist, wo es darum geht, Kundenservice-Prozesse zu automatisieren, ne? In dem Sinn, den Nutzer direkt zu helfen, ohne dass ein menschlicher Support-Mitarbeiter reinkommen muss. Sei es diese Voice-Bots, ne, die jetzt auch immer stärker werden, die sind auch auf die Wissensdatenbanken von den Produkten trainiert. Sei es ein Chatbot, sei es in deinem Ticketing-System, wo du auch die Antworten dir schon vordraften lassen möchtest. Ne? Oder, und das ist jetzt so die zweite Schiene, ist auch die LLM-Sichtbarkeit. Also die Doku in der Zukunft wird wahrscheinlich mehr von KI-Agenten gelesen als von Menschen, weil jemand zum Beispiel in Claude sagen will, ich möchte jetzt im Tool XY das und das machen. Oder mittlerweile, das haben wir damals bei NoFlash gesehen, viele Leute fragen gar nicht mehr unseren Service, sondern fragen ChatGPT, wie kann ich XYZ in Neuroflash machen zum Beispiel. Und wenn du da halt dann keine gute Doku hast, die nicht auch optimiert ist für die Sprachmodelle, dann hast du da einfach keine zukunftsträchtige Wissensdatenbank. Ne? Und dahingehend verändert sich das viel.
Baust du dann Grounding-Pages für eure Kunden oder was ist der Trick dabei? Oder sind die Sitemaps speziell angepasst? Gibt es immer ein LLMs, TXT? Also was man machen muss, damit es für die LLMs dann auch einfacher zu lesen ist? Also du kannst ja nicht beten, einen MCP-Server bauen oder ist es dann in Zukunft?
Tatsächlich schon. Also genau das ist auch eine Stellschraube, dass deine Doku im Endeffekt ein MCP-Server ist, aber im Endeffekt gleiche technische Optimierungsschritte wie auf einer Webseite. Du hast mehr Schema-Markup im Hintergrund, du hast strukturiertere Seiten, du hast die speziellen Dateien, die du gerade genannt hast, dann aber auch, wie Artikel geschrieben werden. Also wir haben uns sehr, sehr viel Zeit genommen, so 6 Templates, wie die Artikel, es gibt so FAQ-Troubleshooting-Artikel, es gibt einen Referenzartikel und die haben halt verschiedene Strukturen. Und da kommt es eben auch darauf sehr stark an, wie schnell wird die Frage beantwortet, ne? Weil KI will eigentlich innerhalb von 3 Sätzen genau verstehen, was die Antwort ist. Die wollen keine extrem langen Artikel durchlesen. Oder wie modular du auch die Artikel aufbaust, weil wenn du ganz komplexes Thema in einem 2 oder 1000 Wort langen Hilfsartikel formulierst, dann wird es die KI in einem Chatbot nicht so gut wiedergeben, wie wenn du das Ganze modularer aufbaust. So. Und da gibt es eben so ein paar Faktoren, die wir da direkt von Anfang an mit gedacht haben.
Okay. Ja, ist super spannend auf jeden Fall. Ich kann es nachvollziehen. Dass
und natürlich alles in Markdown. Ne?
Ja, das kommt noch hierzu. Das ist natürlich auch viel einfacher zu lesen. Ja, also ja, ich ertappe mich auch immer wieder, wie wenn du in Claude bist, man fängt halt, oder egal wo man jetzt ist, in ChatGPT oder in Claude, man fragt mittlerweile immer erstmal da, ne, wie wir uns selber indoktriniert haben, immer erstmal auf Amazon zu suchen. So suchen wir heute vielleicht nicht mehr in Google, sondern direkt in Claude und dann muss, egal für Hilfe, für irgendwelche Dinge, ich glaube, ich habe neulich irgendwas mit Strom, sagen wir es mal so. Es hat sehr gut funktioniert, dann auch mit Bildern und so weiter. Kann er einen auch gut anleiten. Also ist super interessant. Okay. Ja. Du bist ja selber auf LinkedIn auch relativ groß, habe ich gesehen, über 16.000 Follower. Hilft dir das auch? Also kommt da drüber auch was rein, wenn du dann darüber schreibst? Also berichtest du ja ein bisschen auch aus deinem Startup-Alltag und hilft das auch in der Akquise und im Vertrieb oder wie siehst du das mittlerweile?
Es kamen auf jeden Fall schon ein paar Demo-Calls über LinkedIn rein. Ich glaube schon, dass es ein extrem großer Hebel ist. Ich habe jetzt, um mich selbst hier zu bestrafen, ich glaube eine Woche Pause gemacht, weil ich so nochmal wirklich zurück in meine Strategie gehen wollte. Ich habe da einen sehr hohen Anspruch, was ich teile, will auch wirklich Value rüberbringen. Da gibt es ja so viele verschiedene Strategien, was für einen Content-Mix du machen musst und so weiter. Aber ich bin da schon sehr großer Fan von, also alle größeren Opportunities, die mir in meinem Leben zugelaufen sind, kamen alle irgendwie über die LinkedIn-Aktivität. Also zum Beispiel mein Mitgründer bei Neuroflash habe ich nur kennengelernt, weil ich damals von meinem ersten Startup, da haben wir so Holz-Accessoires gemacht, also was ganz anderes. Da hatte ja Young Sheldon hatte unsere Holzfliege bei einer TV-Show an und ich habe darüber gepostet. Und darüber kam dann ein Event-Organisator auf mich zu, ob ich nicht eine Keynote über irgendwie 5 Growth Hacks machen möchte. Und auf dieser Veranstaltung habe ich dann meinen Mitgründer von Neuroflash kennengelernt. So, also ne, das ist einfach so alles verwoben und alles kam irgendwie so ein bisschen. Achso, und dann habe ich 5 Monate später gepostet, okay, ich bin jetzt bei Bewuden ausgestiegen. Und dann hat er mich in LinkedIn angeschrieben und gesagt, hey, ich mache hier gerade das neue Projekt, wollen wir das nicht mal zusammen anschauen? Und ich glaube, so dieses Secondary Network sozusagen, also da sind ganz viele Leute, die dich dann sehen und lesen. Und wie du es gerade beschrieben hast, ich glaube, diese Problem Awareness rund, ich muss meine Doku updaten, die ist nicht immer sehr präsent, aber vielleicht im Zeitraum von 12 Monaten gibt es da Momente, wo sie plötzlich präsenter wird und dann halt im Hinterkopf zu bleiben. Als potenzielle Lösung ist, glaube ich, schon wichtig.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, es ist auch auf LinkedIn, was gut funktioniert, ist halt auch die Themen zu sharen, die nicht funktionieren. oder so darüber zu berichten und offen und ehrlich zu sein. Also so dieses Thema Build in Public, aber halt mit beiden Seiten. Das zumindest finde ich so auch viele Gäste für den Podcast. Ich glaube, ich habe dich auch über ein LinkedIn-Posting gesehen zumindest. Dann hat das jetzt auch hier funktioniert auf jeden Fall. Okay.
Ja, danke.
Letzte Frage zu diesem Vertriebsmarketing-Thema. Aktuell ist es ja alles hier so mit, ihr bucht ihr eine Demo. Ist es, also es gibt, glaube ich, keinen Self-Service-Checkout. Habt ihr das in Zukunft vor oder ist es noch, weil ihr noch in diesem Product-Market-Fit-Findungsphase seid, dass ihr das nicht habt und du mit jedem sprechen willst, was so die Erwartungshaltung ist?
Ja, genau. Also wir haben es auf jeden Fall vor. Niklas hat auch Stripe schon fast eingebunden. Aber wir haben es erstmal depriorisiert, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen erstmal wirklich unseren USP nochmal schärfen und wirklich sehen, dass es für 10 bis 20 Kunden sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und erst dann lohnt sich es sowieso, alles im Self-Serve zu denken. Aber ich bin ganz, ganz großer Fan von erst Product-Led und Self-Serve, weil dann ist dein Produkt auch in der UX und UI gut optimiert, dass man dann auch eher upmarket auch in Sales-Led dann perspektivisch gehen kann. Aber ich denke, gerade jetzt sprechen wir auch eher Software-Startups an, die das Produkt alle direkt testen wollen und theoretisch da auch direkt alles anbinden können. Deswegen Self-Service auf jeden Fall, wollen wir auf jeden Fall machen.
Und eure Themenaufteilung, die haben wir jetzt ja schon ein bisschen beschrieben. Der Niklas macht so CTO, du bist CMO und alle anderen Themen teilt ihr euch auf sozusagen.
Quasi.
Was ist euer sonstiges Firmen-Setup? Ich habe gesehen, ihr seid eine UG aktuell. Mit Sitz in Stuttgart, aber irgendwie, ich glaube, die Adresse ist im Gravity in Heilbronn, also in einem Campus-Founders-Startup-Gebäude. Trefft ihr euch da als? Habt ihr da ein Büro oder wie arbeitet ihr zusammen?
Wir treffen uns eher Frankfurt-Stuttgart alle 2 Wochen. Das ist uns schon extrem wichtig, dass wir da auch uns regelmäßig persönlich sehen. In Heilbronn sind wir angemeldet, um da auch vor allen Dingen von der Community zu profitieren. Und über Campus Founders kam auch dieses BB-Pre-Seed-Programm. Mhm. Deswegen wollten wir da einfach von dem Ökosystem profitieren. Treffen uns aber meistens in Stuttgart oder Frankfurt.
Okay. Und UG sei da gerade noch, richtig?
Genau.
War das zum Start so der einfachste Weg? Ich habe es auch gemacht, aber es ist ja immer die Frage, manche machen gleich GmbH oder manche machen eine UG und dann merken sie, ja, ist ganz schön blöd, das irgendwann mal umzuwandeln.
Ja, wir haben es ein bisschen besprochen, es musste dann relativ schnell alles gehen mit dem Pre-Seed-Runde und mein Einstieg und so, deswegen haben wir das dann erstmal vertagt, die Entscheidung.
Lebst du eigentlich gerade noch von deinen Ersparnissen oder dem, was du vorher verdient hast, oder zahlt ihr euch schon beide Gehälter aus?
Wir zahlen uns ein sehr geringes Gehalt aus.
Okay. Und jetzt hast du es schon ein bisschen angesprochen, das BW Pre-Seed. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das genau funktioniert? Das gibt es, glaube ich, so eine gewisse Höhe. Du musst, glaube ich, keine Anteile an die L-Bank abgeben, aber du brauchst immer noch externe Kapitalgeber oder so. Kannst du ein bisschen erzählen, wie genau es funktioniert?
Genau, also du brauchst immer einen, ich sag mal, privaten Investor, meistens ein Business Angel, können aber, glaube ich, sogar auch VCs sein, die da mitmachen. In dem Fall ist es jetzt bei uns eben Fabian als Business Angel, der eben Teile des Investments dazu gibt als Wandeldarlehen, und der restliche auf bis 200.000 hochgestockt ist dann ein Darlehen von der L-Bank, was dann theoretisch irgendwann gewandelt werden kann, aber da ist man wohl sehr frei in der Entscheidung. Man kann es dann mit der nächsten Finanzierungsrunde oder wenn man das nicht vorhat, mit den Gewinnen dann in den nächsten 10 Jahren zurückzahlen sozusagen. Genau, deswegen, das ist im Endeffekt equity free. Und die L-Bank und Fabian, die haben jeweils für gewisse Themen Stimmrechte. Also wir könnten jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie ein Pivot machen. Mhm. Oder auch uns nicht plötzlich 50% des Investitionsvolumens auszahlen lassen oder so. Ja. Aber es fühlt sich trotzdem sehr, sehr frei an. Gerade Fabian und Bene sind da eher sehr unterstützend mit deinem Start und auch mit dem Netzwerk. Deswegen ist es eigentlich nochmal ein gutes Bearingspartner.
Beim Thema Business Angel hört man ja gerade immer, dass gar nicht das Geld ist, was sie wichtig macht, sondern das eigene Know-how oder du hast Netzwerk angesprochen. Also hilft euch das auch im Outreach oder machen die euch Intros zu Startups? Haben die selber so viel im Portfolio, dass ihr da auf den Pool schon zugehen könnt und einen gewissen Vertrauensvorschuss habt? Das ist ja auch hilfreich bei der Akquise.
Genau, also bei Fabian ist es genauso. Er hat viele Investments in andere Softwarefirmen, perfekt für Intros, die er auch schon gemacht hat. Bei Bene ist eher so generell das Netzwerk in jede mögliche Kategorie, aber auch einer der zahlenden Kunden kam über Benes Empfehlung. Also da so die ersten Kunden gewinnen, würde ich immer sehr stark darauf achten, wenn man sich für Business Angel entscheiden sollte, weil das ist einfach key am Anfang, ne? Diese ersten Kunden zu überzeugen, das Produkt anhand dessen Feedback zu optimieren. Und wenn man da selbst als Gründer nicht ganz so viele Kontakte hat und irgendwie vielleicht gute Bekannte / Freunde, dann ist das auf jeden Fall eine Hürde, die da ein bisschen schwieriger ist. Ja.
Mhm. Bist du jetzt, der Podcast heißt ja Happy Bootstrapping und das auch immer, interessiert mich natürlich dann schon immer, hast du dann jetzt von der Vergangenheit her und von dem, was ihr jetzt davor habt, wollt ihr dann mal noch eine größere Funding-Runde machen? Normalerweise ist das ja auch das Ziel von den Angels oder versucht ihr, ne, AI first heißt für mich zum Beispiel auch, dass du versuchst, so viel wie möglich mit AI und Agenten und was weiß ich was zu erschlagen. Ist das in dem Bereich möglich? Kannst du das jetzt von dem Stock, wo ihr heute seid, dann weiter bootstrappen oder braucht ihr irgendwann mal noch mal Kapital?
Also generell, wie du es auch gesagt hast, denken wir da auch AI first und das bedeutet für uns gleichzeitig auch erstmal nicht an eine große VC-Story oder also wir denken gerade gar nicht an eine Finanzierungsrunde nach, sondern fokussieren wirklich all unsere Energie aufs Produkt. Das ist sowieso Bedingung von allen nächsten Schritten. Die zwei Angels sind da auch sehr offen und haben da auch genau diese Sichtweise drauf, dass sie glauben, mit KI heute kann man Companies nochmal ganz anders aufbauen und ganz andere Produktivitätsgewinne auch mit einer sehr kleinen Mannschaft haben. Der einzige Faktor, der bei uns so ein bisschen uns immer mal wieder so zur Diskussion bringt, ist schon so, wer ist wirklich unser Konkurrent und was sind die Risiken am Markt? Zum Beispiel, stell dir vor, Intercom launcht jetzt ein selbst aktualisierendes Hilfecenter für Softwarefirmen. Ich würde sagen, 50% mit den Nutzern, die wir heute sprechen, die sind alle auf Intercom. Dann das wäre schon sehr blöd. Also ich glaube, es gibt schon bei uns in der Produktkategorie schon eine gewisse Anforderung an Geschwindigkeit. Und am Ende ist es schon so, dass man mit mehr Entwicklern noch schneller arbeiten kann. Aber wir sind da jetzt noch nicht an der Stelle, wo wir sagen, dass den Weg wollen wir gehen, weil die Entwickler musst du dann auch erstmal finden. Dann auch, dass Niklas dann auch nicht mehr alleine arbeitet, sondern im Team. Das bedeutet auch erstmal, dass er gar nicht mehr so produktiv ist. Ja. Also das hat dann so einen Rattenschwanz und wirkt dann auch oft schöner, als es eigentlich ist. Deswegen wollen wir da eher unsere Nische jetzt erstmal am Anfang finden. Aber auch relativ früh schon über Modes nachdenken und zu gucken, okay, was macht wirklich Sinn, dass wir da auch nicht kurzfristig angreifbar sind. Und am Ende ist es aber schon auch natürlich ein in Kauf nehmen von einem sehr geringen Gehalt. Ne? Ja. Das heißt, wenn wir unsere Gelder...
Ja, das müssen alle Bootstrapper, ja. Genau. Aber ja klar, gibt es da irgendeinen Druck jetzt bei BW Preseed? Musstest du da ein Pitch-Deck machen und ein bisschen Businessplan und was weiß ich was. Aber ist das jetzt auch an Meilensteine gebunden? Du hast ein bisschen was von Vetorecht erzählt. Das ist, glaube ich, normal für gewisse Dinge. Aber müsst ihr, was weiß ich, jetzt zum Herbst oder zum Jahreswechsel irgendwie eure Zahlen präsentieren oder alle 3 Monate? Oder wie läuft das da ab?
Nee, sowas. Also es gibt manche Verträge mit Meilensteine. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wann das so ist und wann nicht. Bei uns ist es nicht so. Das heißt, dahingehend haben wir keinen Druck. Natürlich, sobald wir irgendwie unsere Kosten erhöhen würden oder so, oder auch gerade bei unseren Gehältern, ne, dann das können wir nur machen, wenn wir auch die Glaubhaftigkeit zeigen, dass die Umsätze auch steigen. Aber sonst gibt es da jetzt in dem Sinn keinen Druck oder kontinuierliche Gremien oder so.
Okay, jetzt bist du ja seit März dabei. Wahrscheinlich gab es noch nicht so viele Fuck-up-Momente, aber ich frage immer trotzdem gern mal, gibt es dann also jetzt, du hast ja jetzt auch einen Co-Founder mit ihm, den du wahrscheinlich erst noch kennenlernst, sage ich mal. Gab es irgendwelche Momente, wo du auch schon mal, also davor warst hinzuwerfen, das ist wahrscheinlich zu kurz die Zeit, jetzt so diese 2,5, 3 Monate, aber ich frage es trotzdem immer, ist eine von meinen üblichen Fragen, gibt es die oder? Ja. Du hast ja am Anfang auch noch nicht dieses Vertrauenslevel von 99%, sondern es kommt ja jetzt wahrscheinlich erst, ja, wenn man enger zusammenarbeitet.
Also so ein Thema, was wir öfters merken, wir beide, ist so ein bisschen der Anspruch an Qualität. Also ich bin eher so ein Pareto-Prinzip Folger 2080 und wahrscheinlich mit dem Einsatz von KI noch stärker sozusagen. Ich mache hier was und habe da, glaube ich, eine geringere Hürde, sowas auch mal rauszuschicken oder sowas auch zu verwenden.
Mhm.
Und das ist mir auch bei NoFlash vorher schon aufgefallen, bei meinem Mitgründer. Der hat dann wirklich Sachen rausgeschickt, die er sich selbst noch nicht mal durchgelesen hat. Und das hat dann einfach, ja, eine schlechte Wirkung, meiner Meinung nach. Also da bringt KI, finde ich, jetzt nochmal so eine neue Challenge mit sich. Mhm. Man muss sich trotzdem zügeln, das immer nochmal durchzuschauen und wirklich zu verfeinern. Also da klaffen wir ab und zu mal aneinander. Das kann ich auch voll nachvollziehen. Dann, genau, ansonsten ist, glaube ich, so für mich, aus meiner Erfahrung bei NoFlash, da waren wir auch vier Mitgründer und alle remote, ist wirklich dieses Investment in persönliche Erfahrungen lokal machen und offline. Und weil sonst bist du die ganze Zeit am Funktionieren und die ganze Zeit nur remote und nur am bam, 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 ne, über Produktivität reden. Und so persönliche Momente versuchen wir jetzt auch explizit zu schaffen und auch mal auf Events zusammenzugehen und uns da auch auf einer ganz anderen Ebene mal kennenzulernen. Genau.
Ja, das ist, glaube ich, super wichtig. Oh, dann kann man auch das ein oder andere remote überstehen. Du hast ja in der Vergangenheit, da haben wir jetzt nicht viel drüber gesprochen, über das Thema B-Wooden, da hast du ja Dinge zum Anfassen gemacht, sage ich jetzt mal. Ist das was du jetzt heute vermisst? Also ich kann ja sagen, ich kenne das Problem in der IT eben, die Menschen bauen Software, manchmal erblickt die das Licht der Welt oder es wird irgendwie nochmal geändert oder das Feature fliegt raus. Es kann manchmal sehr frustrierend sein, weil es halt nicht ein Haus, wo man baut oder ein Möbelstück oder irgendwas halt mit Holz erschaffen, keine Ahnung. Machst du das noch in deiner Freizeit, damit du diesen Ausgleich hast, damit man eben Dinge auch ja anfassen kann, die man baut, oder reicht dir das gerade noch aus?
Nee, ich bin absolut null handwerklich begabt. Ich habe da gar keinen Spaß dran. Die Motivation hinter B-Wooden, also ganz kurz, was haben wir damals gemacht oder was macht die Marke heute immer noch, waren wirklich handgefertigte in der Manufaktur Accessoires aus Holz. Holzfliegen, Holzschmuck, Holzuhren, Holzbrillen. Das vor Corona gestartet und dann in Corona sozusagen eingegangen und dann bin ich quasi kurz nach Corona ausgestiegen. Und meine Motivation damals, war zweites Bachelorsemester, glaube ich, war, ich habe keine Lust mehr auf Online-Marketing-Dienstleistungen, sondern ich will mein Wissen, was ich da mir angeeignet habe, mal wirklich in einem eigenen Projekt, in einem eigenen Produkt anwenden. Und ich habe da dann auf so einer studentisch organisierten Startup-Veranstaltung Patrick kennengelernt, meinen damaligen dann Mitgründer von B-Wooden, der ist aus Tschechien und der lief dann mit einer Holzfliege rum. Und ich dachte so, boah, ich habe früher immer Fliege getragen tatsächlich, so zum Abiball und so, nie Krawatte, sondern Fliege. Und dachte ich, ey, das ist doch mal echt ein uniques, irgendwie Nischenprodukt, wo man schön mit Storytelling arbeiten kann und nicht groß Werbebudget am Anfang braucht, um eine Marke zu etablieren. Und genau das war dann eigentlich meine Motivation dahinter, Nischenprodukt zu finden, das zu vermarkten. Und ich bin dann quasi mit eingestiegen und habe die Marke, die damals in Tschechien schon relativ, die hatten schon erste Schreiner, und ich habe dann sozusagen den Deutschland-Ableger gegründet und habe die Marke in Deutschland dann aufgebaut und dann irgendwann war Deutschland so groß, dass wir dann eine Gesamtcompany draus gemacht haben, das dann europäisch, in ganz Europa vertrieben haben. Und ja, im Endeffekt also war mehr so meine Motivation dahinter, cooles Produkt, aber habe irgendwie einen Market Need erkannt und wollte digitales Marketing anhand dessen mal ausprobieren. Und genau, der Switch zu SaaS war dann so ein bisschen die Frage, was kann ich davon mitnehmen? Aber ich glaube tatsächlich, so diese ganze Self-Service Go-to-Market-Strategie bei NoFlash und ich sag mal, diese Volumen an Website-Besuchern und auch sehr viel Performance-Marketing gemacht bei NoFlash, kam alles daher, weil ich das halt aus dem E-Commerce wie Wooden voll gemacht habe. Hätte ich jetzt mit einer, sag ich mal, Hardcore-Sales B2B-Software angefangen, das wäre mir wahrscheinlich schwerer gefallen. Aber so hatte ich eigentlich die gleichen Skills, nämlich SEO und Performance-Marketing. Die haben uns am Anfang extrem geholfen bei NoFlash.
Hilft dir jetzt Performance-Marketing eigentlich? Also ist das was in dem Umfeld überhaupt funktionieren kann?
Ja, wir haben erste Kampagnen mal gemacht, um einfach so ein bisschen Klickpreise und Suchvolumina wirklich so zu checken. Aber Stand jetzt macht es noch gar keinen Sinn, weil auch das Produkt einfach noch nicht so weit ist. Dann würden wir jetzt nur Geld ausblasen. Mhm. Also da noch derzeit noch nicht. Ja,
ja, das ist auch schwierig. Also glaube ich für SaaS-Produkte allgemein, da brauchst du eher so ein Affiliate-Modell oder so einen Commission-Modell, das eben so, was weiß ich, jetzt nicht unbedingt Podcaster, aber irgendwelche Menschen, die Content machen oder die, weiß nicht, vielleicht einen Developer-Newsletter schreiben. Für die wäre es wahrscheinlich sehr interessant zu sagen, hey, ich mache halt für euch da Werbung und ich kriege dafür eine Commission. Ist das was, was ihr euch überlegt oder ist das noch in der Zukunft?
Ja, also so wirklich Werbebudget in die Hand nehmen, noch nicht so viel Gedanken zu gemacht, aber wie du es gesagt hast, so Community, Substack, Newsletter, die wirklich innerhalb von unserem ICP sind, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann, wie gesagt, LLM-Sichtbarkeit, ich glaube schon, dass da noch viel zu holen ist. Und in dem Sinne auch, sage ich mal, Founder-Brand, LinkedIn, aber auch YouTube. Weil Video in unserer Nische, wo wir sind, gibt es noch gar nicht so viel und das ist wiederum sehr, sehr, sehr wichtig für LLM-Sichtbarkeit. Weil Video-Content ja immer mehr auch für das Training und für die Citations genutzt werden. Also da würde ich mir einfach, sag ich mal, established Netzwerke suchen, wo aber aufgrund von eben den neuen Gegebenheiten in Suche und AI, sag ich mal, neu, die Karten so ein bisschen neu gemischt werden.
Denkst du eigentlich, dass die KI-Bubble irgendwann platzt oder wie ist deine Einschätzung dazu? Die Bewertungen sind ja gerade schon astronomisch und jetzt gibt's dann, haben wir dieses Jahr auf jeden Fall mal den Anthropic-Börsengang, wahrscheinlich auch OpenAI, dann haben wir noch SpaceX, also ist ja auch ein bisschen AI mit drin. Ist das für dich übertrieben oder kannst du es nachvollziehen, dass die Bewertungen so astronomisch hoch sind?
Ja, ich bin kein Börsenexperte. Was ich nur meine oder was ich glaube, ist, dass Google am besten positioniert ist. Die haben alles, die haben Distribution, die haben eigene Chips, die haben ein super gutes Team und sehr viel Cashflow, was sie investieren können. Und sind die einzigen, die quasi KI wirklich so günstig anbieten können, ne, weil sie eben die eigenen Chips haben. Deswegen glaube ich, ne, Google ist ja auch extrem gestiegen die letzten 12 Monate. Ob jetzt die Relationen gerechtfertigt sind, sowieso mittlerweile kann man auch ins Casino gehen, gefühlt, oder an die Börse. Also es ist ja so entkoppelt von der echten Wirtschaft, sage ich mal. Ne?
Ja, hast recht. Ja. Casino gehen ist das Stichwort abschalten. Wie schaffst du das? Jetzt hast du ja, du hast jetzt 3 verschiedene Startups schon gebaut. Wie schaltest du ab von dem, dass die ganze Zeit Dinge für Weiterentwicklung, Produkte und sowas in den Kopf, durch den Kopf gehen?
Tatsächlich, seitdem meine Tochter auf der Welt ist, fällt mir das sehr viel leichter. Wenn ich nach Hause komme, sie sehe sozusagen, dann ist das irgendwie so einnehmend und will ich mir auch wirklich so die Präsenz dafür nehmen. Und man hat auch dauernd einfach die Ansprache von der kleinen Tochter, ne? Nein, gar keine Kapazität an was anderes zu denken. Ist dann schon oft so, dass ich mich abends tatsächlich, wenn sie schlafen ist, nochmal in den Rechner setze. Aber sonst Sport und wirklich, ja, Zeit mit der Familie. Das sind so die 2. Wobei ich das nicht per se schlecht finde, aber ich habe mir jetzt so ein Swift-Bike zugelegt, so ein Indoor-Bike und mit meinem Laptop mit Claude vorne drauf. Funktioniert das auch oft, eine gute Sporteinheit zu machen und irgendwelche Aufgaben zu erledigen.
Okay. Das mache ich nach wie vor lieber in der Natur, aber ich kenne einige, die das machen. Von daher, ich kann es nachvollziehen. Was ich vorhin noch vergessen habe, würde mich jetzt noch kurz interessieren. Ich glaube, ihr habt da so ein bisschen GDPR-Brand, DSGVO-Konformität. Wie ist es was Wichtiges? Wie arbeitet ihr da gerade? Mit welchen Modellen sind es dann? Ist es OpenAI auf, was weiß ich, deutschem Azure Data Center oder nutzt ihr auch eigene Modelle, die auf eigener, weiß nicht, GPU-Infrastruktur schon laufen?
Nee, das noch nicht, aber alles Deutschland oder EU gehostet. Und wir werden wahrscheinlich früher als später auch eine ISO-Zertifizierung und so alles machen, weil wir schon merken, dass natürlich der Code von unseren Kunden eine gewisse sensible Informationen sind. Und ja, aus dem Grund werden wir das auf jeden Fall alles dann auch aufrüsten. Ja.
Ja.
Und heute halt, wie gesagt, gucken wir schon auf die Tools. Wir haben halt noch nicht so eine komplexe Infrastruktur, deswegen ist das noch sehr lean und eben sehr auf Deutschland bezogen.
Ja. Ja, okay, dann passt es ja. Cool. Aber wo soll Happy Support Ende 26 stehen? Wir haben jetzt ja, das halbe Jahr ist ja bald rum, Ende Juni, sage ich mal. Was ist so dein Plan? Oder habt ihr euch selber einen Milestone gesetzt für Ende des Jahres?
Da haben wir so, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen. Mein persönlicher Meilenstein war 1 Million ARR. Das wird aber schwer noch zu knacken.
Bis zum Ende des Jahres, ja.
Ich glaube, am Ende ist das Wichtigste, dass wir eben die Signale haben von Product Market Fit und von kontinuierlichem Wachstum und vor allen Dingen einer sehr geringen Churn Rate. Das war mein Key Learning bei Neuroflash. Wir sind month over month um 30.000 MAA gewachsen bei Neuroflash zu den Höchstzeiten, aber hatten immer, sag mal, 12-13% monthly Churn Rate. Und das ist zwar schön im ersten Moment so schnell zu wachsen, aber das sind für mich dann immer so kleine Warnings. Du hast dann kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Und da würde ich jetzt sehr, sehr viel mehr auf die wirklich wichtigen Metriken schauen. Klar, bei 5 Kunden ist die Churn Rate noch nicht so aussagekräftig, aber wenn du dann mal ein paar hast, und da auch wirklich siehst, dass du einen Lock-In-Faktor hast, die auch prozentual sehr viel direkt auf den Jahresplan gehen und gar nicht auf den Monthly-Plan. Das wären alles so kleine Signale für mich, die so ein bisschen unseren Product-Market-Fit abbilden. Und das ist, glaube ich, Key Nummer 1, den wirklich zu finden und dann eben eine repetitive Taktik, Strategie, neue Kunden zu akquirieren. Da ist dann so ein bisschen die Frage, gehen wir direkt international oder wollen wir erstmal Dachmarkt uns anschauen. Es gibt natürlich sehr viel mehr Softwarefirmen in Amerika und Co. als in Deutschland. Ja, aber da müssen wir so also ein bisschen gucken, was ist der schnellste Weg zu einer gewissen Traction, wo damit wir eben auch gebootstrapped oder mit der kleinen Pre-Seed-Runde auskommen.
Gibt es eine Sache, die unbedingt klappen muss dieses Jahr, damit du zufrieden bist? Oder ist es, das ist ja jetzt eine weiche Geschichte, sage ich jetzt mal, dass du sagst, du möchtest ja den Product Market Fit finalisieren und gucken, dass es den Kunden auch wirklich weiterhilft. Ist auf jeden Fall ja schön. Also ist ja auch das Mindeste, was wir, glaube ich, machen.
Ja, ich glaube, 10.000 MAA wäre so das Mindeste, was passieren muss. Ja.
Okay. Ja, ist ja auf jeden Fall, hast du ja auch dann was zu tun, sage ich jetzt mal, in Akquise, Marketing und Co. Auf der anderen Seite, wir haben ja vorhin über die Pläne gesprochen, sind es ja in dem großen Plan 20 Kunden. Dann hast du es, ne? Okay.
Na, also es kommt natürlich so ein bisschen auf unsere Go-to-Market-Motion jetzt an. Jetzt gerade fühlt es sich noch sehr, ne, Handglove und jeden Einzelnen betreuen, aber das müssen wir halt gucken, wie schnell wir da auch im Self-Service reinkommen.
Vielen Dank auf jeden Fall. Ich drücke euch die Daumen, dass das alles so klappt und dann schickst du gerne ein Update zum Ende des Jahres.
Ja, du bist jetzt mein Accountability-Halter.
Ja, also auf jeden Fall. Ich frage nach, ja.
Okay, super, ja, hat Spaß gemacht. Danke dir.
Danke dir auch. Viel Erfolg euch weiterhin und dann einen schönen Tag dir noch. Ciao, ciao.
Danke. Ciao, ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 176 von Happy Bootstrapping. Wie hat's dir denn gefallen? Schreib mir doch gern Feedback oder auch Vorschläge für neue Gäste übers Kontaktformular auf happy-bootstrapping.de, über LinkedIn, da findest du auch den Link in den Shownotes, oder einfach per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Natürlich freue ich mich auch immer über Podcast-Bewertungen. Ich habe aber gelernt, man sollte für keine Aufrufe starten. Also sage ich es einfach so, ich habe jetzt heute Geburtstag. Vielleicht hast du ja kurz mal Zeit, auf Stopp zu drücken und mir zum Geburtstag deine Bewertung zu schicken. Ansonsten, nächste Woche geht's weiter, Folge 179 mit dem Jonas von WP Ninjas. Das ist so ein bisschen, geht's in die Richtung wie der Marc von WP Wartung, den hatte ich in Folge 172 zu Gast. Von da bin ich mal gespannt, auch dann direkt die Unterschiede in den Geschäftsmodellen dann ja zu erfahren. Nächste Woche geht's also weiter, 177 mit dem Jonas, und dann hören wir uns da. Mach's gut, bis denn. Ciao, ciao.